Hi, Larissa.
Hi, Maike.
Oh, voll schön, dich zu sehen.
Ja, wie geht's?
Ja, gut. Ich auch noch die letzte Weihnachtsgeschenke einkaufen.
Ja, voll stressig mal wieder. Gerade noch auf den letzten Drücker in die Stadt rein. Aber kann man eigentlich mal Weihnachten auch ohne Stress feiern? Ich meine, Weihnachten ist eigentlich mehr so was Gemütliches, oder? Und eigentlich sollte man sich auf das konzentrieren, worum es eigentlich geht.
Ja, aber darum geht's doch an Weihnachten, oder? Ich meine, Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt, Geschenke besorgen und dann an Heiligabend gutes Essen mit der Familie, Bescherung, fertig.
Das für die Weihnachten?
Ja.
Gut, Weihnachtsmarkt mag ich auch, gutes Essen auch, aber eigentlich, es geht ja darum, dass man an die Geburt von Jesus erinnert. Du warst damals im Stall mit Maria und Josef und der Hirte und der Engel.
Ach, das ist doch längst überholt. Also ich finde, Weihnachten 2017 muss ich an dem orientieren, was für die Leute heute wichtig ist. Und nicht an so alte Legende wie dieser Weihnachtsgeschichte. Außerdem kann man eh jedes Jahr in den Zeitungen nachlesen, dass das alles bloß Fake ist.
Fake? Wieso? Das steht doch in der Bibel. Gerade mit der Engelschöre oder auch mit der Hirte oder mit dem hellen Stern.
Alles nur Fake, Fake, Fake. Wir wissen doch heutzutage längst, dass die Bibel kein Geschichtsbuch ist. Und was die Leute damals für wahr gehalten, gilt heute nicht mehr so wirklich. Und wo du es gerade von diesem hellen Stern hast, ist alles bloß Fake, von wegen, also so Symbolik, von wegen Licht in der Dunkelheit und so.
Fake oder Fakt? Ich glaube, ich suche mal ein paar Fakten raus, die Weihnachtsgeschichte belegen.
Na dann, viel Spaß, Sherlock.
Dankeschön, schöne Weihnachten.
Danke.
Wo fange ich denn jetzt am besten an? Ich könnte ja eigentlich mal Google fragen. Okay, Google, was ist Weihnachten?
Weihnachten wird auch das Fest der Liebe genannt. In der kalten Jahreszeit sorgt man für Gemütlichkeit, man backt Plätzchen, man bastelt Dekoration, man zündet Kerzen an. Und nicht zu vergessen die Geschenke, über die sich besonders Kinder freuen.
Okay, das war eine falsche Frage. Ich will nicht solche Fakten, also ich will sowas gar nicht wissen. Nochmal. Okay, Google, Fakten zu Weihnachten.
24 verrückte Fakten zu Weihnachten. Erstens, der Tannenbaum. Wahrscheinlich geht er auf den alten Glauben zurück, dass immer grüne Pflanzen Lebenskraft verkörpern. Zweitens, Lametta. Die Glitzerfäden sollen Eiszapfen darstellen. Drittens, die Weihnachtsgurke. Man versteckt das Gürkchen zwischen den Zweigen und wer es zuerst entdeckt, darf als erster seine Geschenke auspacken.
Was soll denn sowas? Ich will doch nicht solche Fakten. Ich will Fakten, wo dies über die Weihnachtsgeschichte gibt.
Dann fragen Sie doch am besten jemand, der sich damit auskennt.
Okay, Google, ich glaube, das war wirklich der intelligenteste Tipp, den du mir halt geben kannst. Ich glaube, ich frage mal jemanden, der sich mit Sternen auskennt. Hallo, Herr Astronom. Herr Astronom? Hallo.
Ah,
hallo.
Frau.
Larissa.
Genau. Larissa.
Und zwar, ich habe eine Frage zur Weihnachtsgeschichte. Da wird doch erzählt, dass die Weisen, also die kluge Leute damals, einen hellen Stern gesehen haben. War das damals nur so ein Symbol oder gab es da wirklich einen hellen Stern?
Nee, das ist tatsächlich, gab es damals ein helles Ereignis. So, ich habe da was. Das da. Genau. Lass mal schön suchen.
Ja.
Ist ein dickes Buch.
Ja, sehr dick.
Ah, da haben wir es. Bei dem Ereignis des Erscheinen des Weihnachtssterns handelt es sich um einen durch den Vorgang, welcher als Planetenkonjugation bezeichnet wird.
Herr Professor, ich verstand leider überhaupt gar nichts.
Das ist blöd. Pass auf, dann machen wir es anders. Stell mal du da nach. Du bist jetzt ein Planet. Und du wirst angestrahlt von der Sonne. Du bist hell. Ich auch. Jetzt standen wir zusammen und zusammen sind wir heller.
Okay, gut, das habe ich jetzt blickt. Danke. Danke. Aber die Sterndeuter, die haben ja die zwei helle Planeten gesehen, oder?
Ja,
richtig. Ne? Genau. Und können Sie erklären, warum die dann ausgerechnet nach Juda gegangen sind, zum König der Juden?
Ja, Frau Lara, das waren
Larissa.
Larissa, genau.
Ja, okay.
Also damals, 3 v. Chr, da war das keine Astronomen wie ich, normale Leute, sondern das waren Sterndeuter. Und die haben das, was sie gesehen haben, auch gedeutet. Das heißt, wenn da jetzt irgendeine interessante Konstellation war, haben die überlegt, was das heißen könnte. Und die Konstellation, die damals war, die hat geheißen, dass der neue König von der Juden geboren sein muss. Und die haben sich natürlich sofort aufgemacht und haben dem Geschenke bringen wollen.
Das ist ja echt faszinierend und echt logisch. Ja, danke.
Genau.
So sind die Sterndeuter also drauf gekommen, dass in Juda was Besonderes passieren sein muss, also ein besonderer König geboren sein muss.
Genau.
Und nur sie als Gelehrte, wenn sie das erblickt haben, hätten sie erkennen können. Richtig?
Richtig.
Okay. Und Herr Professor, da muss ich kurz was sagen, Sie sind ja richtig helle Leuchte. Das ist richtig gut. Jetzt habe ich doch nur eure letzte Frage. Das ist dann so, dass Jesus in dem Jahr, das wir heute also 3 v. Chr. nennen, da geboren ist?
Ja gut, also was jetzt die Jahreszahl angeht, da bin ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut bewandert. Da frage ich jetzt mal lieber einen, pass auf, da habe ich doch einen Kumpel, der Herr Knopp.
Ah
genau.
Ja, den kenne ich sogar auch.
Historiker.
Okay, gut, dann frage ich den. Dankeschön, genau, schöne Weihnachten. Ja. Ah, gut, dass ich gerade den Professor Knopp auch kenne. Mein Geschichtsprofi für alle Fälle.
Ja, hallo Larissa, was machst du an so einem heiligen Abend hier?
Eigentlich genau das. Ich suche Fakten zur Weihnachtsgeschichte.
Okay, danke. Fakten zur Weihnachtsgeschichte.
Genau, und zwar wollte ich wissen, ob Sie in Ihrem mega großen Bücherregal irgendwelche Hinweise auf die Geburt von Jesus haben.
Hinweise auf die Geburt von Jesus? Ja, habe ich.
Cool.
Und zwar... es gibt viele Schriften, die ja, um der Zeit von Jesus geschrieben wurden, die auch bis heute überliefert sind. Aber das beste überlieferte Buch von damals ist immer noch die Bibel und das Neue Testament, also die Evangelien. Genau, und ein Problem gibt es da. Und zwar hat Jesus im Jahre 15 vom Kaiser Tiberius angefangen zu wirken. Und aus einer anderen römischen Schrift wissen wir auch, dass dies wohl das Jahr 28 war. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer und so weiter, damals mit 30 Jahren angefangen haben zu lehren. Das ist Fakt. Wenn wir jetzt das gegenüberstellen, also nach der heutigen Zeit der Rechnung, das Jahre 0, Jesus ist geboren, war 30 Jahre alt, war aber eigentlich das Jahr 28. Das heißt, da wären wir bei dem Problem, das Jahre 0 sollte eigentlich 2 Jahre zurückdatiert werden. Also eigentlich -2 ist eigentlich 0.
Okay. Okay. Danke für die Rechnung.
Ja, bitte.
Also gibt es auch andere Schriftstücke aus der Zeit, die wir gerade berechnet haben, die nicht von der Bibel sind, aber trotzdem von Jesus erzählen?
Ja, gibt es.
Und was schreiben die da?
Ja, also es gibt römische, jüdische, griechische Geschichtenschreiber, Josephus zum Beispiel oder Tacitus, genau. Und das Interessante dabei ist, die waren keine Anhänger von Christus. Die haben eigentlich gar nicht an ihn geglaubt. Aber trotzdem haben sie von ihm geschrieben und das, was er getan hat. Auch von seiner Kreuzigung können wir dort lesen. Von seiner Geburt finden wir dort leider nichts.
Also kann man summa summarum sagen, dass von der Geburt und von der Kindheit Jesus keine außerbiblische Berichte irgendwie gibt, oder wurde da doch was gefunden?
Also vor 80 Jahren hätte ich das definitiv bejaht, aber 1945 genau wurden in Ägypten Schriftrollen gefunden, in so Schriftrollen halt, genau. Und da ist unter anderem auch das Kindheitsevangelium von Jesus dabei.
Interessant,
doch,
ja.
Da sind die Theologen sich nicht ganz einig. Das ist ein bisschen strittig. Da müsstest du einen Theologen fragen.
Ist eigentlich eine gute Idee. Ich frage mal meine Pfarrerin. Dankeschön.
Okay.
Hallo, ja, Frau Larissa. Hallo. Ich weiß immer, vor Weihnachten ist immer relativ knapp und ist echt immer viel los. Aber ich bin gerade auf der Suche nach Fakten zur Weihnachtsgeschichte, weil es kann ja nicht alles fake sein, was da der Matthäus und der Lukas so geschrieben haben, oder?
Nee, also fake ist das sicher nicht. Aber die Evangelien sind schon auch nochmal mehr wie jetzt nur geschichtliche Erzählungen. Die stehen in einem viel, viel größeren Zusammenhang. Weißt du, von der Geburt Jesu wurde schon berichtet, lange bevor es überhaupt passiert ist. Also im Alten Testament gibt es sogenannte Verheißungen, die die Geburt Jesu ankündigt. Also zum Beispiel Jesaja kündigt an, dass dass es ein Nachkomme Davids ist, dass er von einer Jungfrau geboren wird, dass es das Ganze in Bethlehem sein wird. Und das mit Bethlehem sagt zum Beispiel der Prophet Micha auch schon.
Stimmt, das von Micha, das habe ich schon gehört. Den Hinweis haben ja auch die Gelehrte vom Hof von Herodes ja auch schon mitgekriegt und offenbar auch echt ernst genommen. Sonst hätte sie ja die Sterndeuter gar nicht dahin geschickt. Aber waren die Leute damals auch schon interessiert an so geschichtliche Fakten?
Ja, doch. Also die Evangelisten haben das ja schon auch sorgfältig gemacht mit dem, was das Geschichtliche angeht. Mhm. Zum Beispiel Lukas und Matthäus. Die haben oft Verbindungen zu weltlichen Ereignissen geht, die auch nachzuprüfen sind. Zum Beispiel die Volkszählung, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, oder die ganze Herrschende. Augustus, Quirinius, der Herodes.
Also, ja. Okay, das klingt logisch. Also hat Theologie und Geschichte doch irgendwie auch was zusammen.
Ja, doch. Aber was mir auch noch wichtig ist, bei all dem Faszinierenden, was man in der Wissenschaft rausfindet und auch das, was es dann belegt, dass die Bibel wahr ist, dass du echt vergessen, was es, ja, was Weihnachten für die Menschen heute bedeutet.
Ja,
für dich
stimmt.
Ganz persönlich. Da kommt gerade unser Seelsorger, der Herr Häberle. Vielleicht fragst du den nochmal, der kann dir bestimmt auch einen spannenden Blick geben.
Oh ja, das ist eine gute Idee, dankeschön. Hallo, Herr Häberle.
Hallo, Larissa.
Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's gut. Und Ihnen?
Ja, doch auch. Bestens, heute. Danke. Ich bin gerade auf der Suche nach Fakten zur Geburt von Jesus. Und ich habe echt schon richtig viel mitgekriegt, wie zum Beispiel von den Schriftstücken, wo da noch was drinsteht. Oder auch hier von deiner Sterntheorie. Und auch Wissenschaft, die können ja richtig interessant sein. Aber welche Bedeutung hat denn jetzt eigentlich die Geburt von Jesus für uns, also für uns Leben heute?
Ja, also neulich erst hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Mutter. Sie sagte, dass sie ja das Wunder von der Geburt Jesus erst bei der Geburt ihres eigenen Kindes erfahren hat. Weil Jesus wurde wie ihr Kind so, ja, so klein und zerbrechlich, also total abhängig von uns, aber doch so faszinierend nah. Ein Mann sagte, dass für ihn Weihnachten war wie für die Hirten damals auf dem Feld. Die haben sich auch gefragt, kann es wirklich wahr sein, was die Engel sagen? Oder ist es alles nur Einbildung? Er hat sich wie die Hirten auf die Suche gemacht und hat dann auch Jesus gefunden.
Ja gut, so wie dem Mann, ja, so geht es mir gerade auch. Ich bin auch gerade auf der Suche. Aber Herr Häberle, das ist doch eigentlich in erster Linie die Sicht von der einzelnen Person. Warum sind dann solche subjektive Einzelerlebnisse für Sie auch gerade so Fakten? Also sind es eher nicht so die alternative Fakten, sondern die Fakten, die wirklich belegbar sind?
Nein, denn sie widersprechen ja nicht dem, was die Wissenschaft belegt. Außerdem sind Fakten ja nicht nur Dinge, die wissenschaftlich belegt sind, sondern auch Dinge, die Menschen erleben. Weil all diese Erfahrungen, von denen ich schon gehört habe, sind ja nicht nur Einbildung. Erfahrungen, ja, ohne diese Erfahrung gäbe es ja heutzutage gar keine schriftliche Aufzeichnung, also auch keine Fakten.
Stimmt, das war ein richtig guter Fakt auch. Mhm. Dankeschön, da haben Sie recht, Herr Häberle. Schöne Weihnachten.
Besinnliches Fest.
Dankeschön. Also wenn ich mal das jetzt so angucke, was ich hier alles aufgeschrieben habe, bin ich mir mittlerweile echt sicher, dass Weihnachten kein Fake ist. Es ist sogar echt total faszinierend, was alles für Fakten überhaupt da sind. Und ich finde es echt cool, dass an Weihnachten nicht nur um Geschenke und um gutes Essen und um Lichter geht, sondern auch um viel Liebe und um Gemeinschaft. Ich glaube, Fakt ist, dass die Weihnachtsgeschichte kein Fake ist.
Ja. Da darf man gerne applaudieren. Ich finde, wir haben das super gemacht. Wieder wunderbar. Fake oder Fakt? Ja, was ist denn jetzt die Weihnachtsgeschichte? Mensch, das ist ja eine Frage, auf deren Reise hat sich die Larissa so ein bisschen gemacht, um das rauszufinden. Und es passt ja auch ganz gut in unsere Zeit heutzutage, wo man sich das auch ganz oft fragt, was ist eigentlich Fake? Also, was ist eine Behauptung, die vielleicht falsch ist oder zumindest nicht belegt ist? Und was ist ein Fakt? Das wird ganz oft heute gefragt. Das fragen wir uns heute, wenn wir in den Nachrichten sehen, was dort erzählt wird oder wenn wir Talkshows sehen, dann wird hinterher geprüft, was davon stimmt eigentlich. In einer Zeit, wo jeder ins Internet reinschreiben kann, was er will, ohne dass es vorher irgendwo geprüft wird, ob es stimmt oder nicht, da muss man sich das hinterher fragen. Und deshalb gibt es mittlerweile bei ganz vielen Fernsehsendungen hinterher den sogenannten Faktencheck. Vielleicht kennen Sie das. Der Faktencheck, den hat er Frank Blasberg mal angefangen mit seiner Sendung Hart aber fair, dass er danach einfach überprüft hat, ob das, was die Politiker sagen, alles stimmt. Oder ob das eben fake ist, also nicht richtig. Offensichtlich muss man es heutzutage tun. Jetzt habe ich diese Woche gelesen, vielleicht haben Sie es auch gelesen, Facebook beschäftigt sich auch mit dem Thema und die wollen jetzt ein neues System entwickeln,
um mehr gegen die Falschnachrichten, die bei Facebook so reingestellt werden, vorzugehen. Bisher war das so, dass da immer, da wurde es gekennzeichnet, wenn das ein bisschen fraglich war, ob das stimmt. In Zukunft soll es wohl so sein, da will Facebook aus anderen Quellen, die besser belegt sind, auch noch andere Berichte zu dem Thema daneben stellen. Und da kann man sich verschiedene Sichten durchlesen, dass man dann selber entscheiden kann, was denn jetzt wirklich tatsächlich so war. Bin ich mal gespannt, ob das so ist. Im Prinzip machen die einen Faktencheck. Oder wir machen dann einen Faktencheck mit dem, was wir da lesen. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen in dieses Thema und habe rausgekriegt, dass bei den großen seriösen Zeitungen gibt es heutzutage sogar ganze Abteilungen. Das sind Leute angestellt, die machen nichts anderes, als nur zu überprüfen, ob das, was ihre Kollegen für die Artikel geschrieben haben, ob das wirklich stimmt. Wort für Wort überprüfen die das. Und dann wird es markiert, was alles stimmt und was fraglich ist. Das leisten sich große Zeitungen mittlerweile oder auch große Nachrichtensender, zum Beispiel bei der ARD. Da gibt es dieses Team Faktenfinder, heißt es. Die sind nur damit beschäftigt, Fakten rauszufinden, ob es wirklich stimmt. Oder der Faktenfuchs gibt es beim Bayerischen Rundfunk. Oder der junge Mann, den Sie da sehen, das ist der Checker Chan. Eine Sendung für Kinder auf YouTube. Und der Checker Chan überprüft so alle möglichen Fragen, die Kinder so haben und bringt dann die Fakten dazu. Einfach, dass wir Kinder wissen, was jetzt wirklich, wie es wirklich ist. Neulich hat er mal Weihnachten überprüft. Und dann hat er sich die Frage gestellt, ob so ein Christbaum tatsächlich in ein paar Minuten lichterloh abbrennen kann. Oder ob es früher mehr weiße Weihnachten gab als heutzutage oder so. So schön das alles ist, wenn man dann hinterher die Fakten weiß, das Blöde an den Faktenchecks, finde ich, ist, dass oft machen die Fakten eine Sache so unheimlich viel langweiliger, als es vorher war. Dann weiß man es zwar, wie es ist, aber es verliert gleichzeitig an Faszination oder an Spannung. Also eine Statistik über die Wahrscheinlichkeit von weißen Weihnachten, das mag sein, dass es informativ ist, aber irgendwie nimmt es mir doch auch die Vorfreude auf mein weißes Weihnachtsfest oder ob es dieses Jahr klappt. Oder wenn man jetzt den Faktencheck macht und rauskriegt, wer die Geschenke denn wirklich unter den Weihnachtsbaum legt und das seinen Kindern erzählt, ja, dann geht eben auch was von der Faszination verloren. Faszinierend ist ja oft gerade das, was eben nicht trockene Fakten sind. Zum Beispiel, wenn man einen Roman liest, das kann einen ganz schön fesseln. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, den Lesern unter Ihnen. Mir ist dieses Jahr im Sommer so gegangen, da bin ich am Strand gelegen in Griechenland und habe einen Roman gelesen und ich konnte ihn gar nicht mehr weglesen. Der war so fesselnd, so spannend. Also ich habe mich manchmal richtig zwingen müssen, dass ich auch mal ins Wasser gehe, sonst hätte ich von dem Meer gar nichts gehabt und wäre nur am Strand gelegen und hätte diesen Roman gelesen. Das wäre mir wahrscheinlich mit einem Sachbuch, mit trockenen Fakten, nicht so gegangen. Da bin ich ziemlich sicher. Aber wie ist es denn, wenn das so ist, wenn wir jetzt einen Faktencheck mit der Weihnachtsgeschichte machen, so wie Larissa das gemacht hat? Verliert die Weihnachtsgeschichte ihre Faszination, wenn man fragt, ob es wirklich so war? Das wäre extrem schade. Wenn man Fakten zur Weihnachtsgeschichte sucht, geht dann die Faszination an Weihnachten verloren. Es gab schon vor Larissa mal einen, der hat einen Faktencheck zu Weihnachten gemacht. Ungefähr im Jahr 60 nach Christus. Da grübelt einer, ein sehr angesehener Mann, der heißt Theophilus. Und er grübelt über die Weihnachtsgeschichte, über die Geburtsgeschichte von Jesus, denn die hat man ihm erzählt. Er hat es nicht selber miterlebt, dafür ist er zu jung. Aber er hat gehört von dieser Geburtsgeschichte von Jesus und von vielen anderen Dingen, die man über Jesus erzählt. Und dann grübelt er und will das wissen und ist fasziniert und er fragt, ob es wirklich so war. Und sein Bekannter, Lukas, der macht einen Faktencheck. Der überprüft mal, was es da so an Fakten gibt und stellt ihm alle verlässlichen Fakten zusammen in sein Evangelium. Der Lukas war einer, der hat da sehr detailgetreu gearbeitet. Es war sein Anliegen, dass er die Fakten zusammenstellt, auch ganz bewusst historische Daten mit in sein Evangelium aufnimmt. Das kann man schon daran entdecken, wie er sein Evangelium beginnt. Ich lese Ihnen mal vor, wie das Evangelium vom Lukas beginnt, nämlich so. Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Lukas, der das Evangelium schreibt, der macht nichts anderes als einen Faktencheck. Der überprüft, was hat wirklich Gewicht, was ist wirklich nachprüfbar so gewesen, und das stellt er zusammen in seinem Evangelium. Er liefert seinem Freund Theophilus die Fakten, dass der dann entscheiden kann, dass der damit umgehen kann. Hat für Theophilus dadurch die Geschichte von Jesus an Faszination verloren? Oder hat vorhin für Larissa bei ihrem Weihnachtscheck die Geschichte an Faszination verloren? Ich würde sagen, nein. Wenn sie zugeguckt haben, die war, je mehr Fakten sie herausgefunden hat, desto faszinierter war sie von dieser Geschichte. Das ist sogar noch gewachsen. Das Schöne war bei dieser Geschichte von Larissa, dass die Informationen sie nicht verunsichert haben, sondern dass bei ihr die Faszination über die Weihnachtsgeschichte gewachsen ist. Ein bisschen so war es bei mir bei meinem Buch im Sommer auch. Da liege ich also am Strand und lese meinen Roman und bin an sich schon relativ fasziniert. Und dann schreiben die da was von irgendeinem besonderen Boot, das es nur in Duisburg gibt, ein Tauchglockenschiff. Und ich überlege mir, ob es das jetzt wirklich gibt oder ob die das jetzt einfach nur so reingeschrieben haben, weil das halt für die Geschichte gut passt. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mein Handy rausgeholt und habe bei Wikipedia nachgeguckt, ob es ein Tauchglockenschiff in Duisburg gibt. Keine Frage. Und tatsächlich, es gibt dieses Tauchglockenschiff, heißt sogar so, hat sogar die gleiche Besatzung, wie in diesem Buch da beschrieben war. Und dann war ich noch mehr fasziniert. Das hat mich noch mehr gepackt. Ich glaube, so ähnlich ist bei der Weihnachtsgeschichte auch. Wenn wir bei der Weihnachtsgeschichte fragen, was ist denn wirklich wahr oder was kann man davon nachprüfen, dann wird man davon noch mehr fasziniert. Dann steigert es die Faszination sogar noch mal. Die Weihnachtsgeschichte ist nämlich faszinierend, nicht nur als irgendeine Geschichte von irgendwann früher, nicht nur als was, das man glauben muss, weil man es halt nicht weiß, sondern als eine Geschichte, die wirklich nachprüfbar ist. Wenn man sich mal intensiver damit beschäftigt, dann merkt man erst, wie genial das eigentlich ist, was uns dort alles aufgeschrieben ist, was dort passiert ist. Wenn man da die Wissenschaft danach fragt zum Beispiel, ohne dass man jetzt das macht, um Gott damit für unnötig zu erklären, das machen Wissenschaftler ja auch manchmal. Aber wenn man sie fragt, um fasziniert zu werden, dann wird man eben das alles rausfinden, dass dieses Kind, das da geboren ist, tatsächlich ein Nachkomme Davids war. Dass die Verheißungen für den Messias sich in dem Kind erfüllen. Dass tatsächlich der Stern, das helle Licht am Himmel, die Sterndeuter nach Juda führen konnte. Und das Allergrößte, was einen am allermeisten faszinieren wird, ist das, dass hier Gott tatsächlich Mensch wird. Dass es Gottes Sohn ist, der da auf die Welt kommt und eben nicht der von Josef. Das steigert die Faszination unheimlich. Gott legt uns Fakten hin in der Weihnachtsgeschichte, nicht um uns eine Faszination wegzunehmen. Es ist kein Sachbuch, das er uns hinlegt. Das zu wissen, dass das in Bethlehem wirklich passiert ist, das macht die Geschichte von der Geburt Jesu nicht langweiliger, sondern das macht sie umso spannender und auch gleichzeitig herausfordernder. Denn wenn das nicht nur eine Geschichte ist, sondern wenn das wirklich passiert ist, dann kriegen wir damit auch eine Herausforderung. Die Herausforderung ist das, dass es dann auch was mit unserem Glauben zu tun hat. Man kann ja sagen, Glaube ist das, was man nicht weiß, das muss man halt so annehmen. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn wir diese Fakten auf dem Tisch liegen haben. Oder man kann sagen, man guckt dieses Ereignis einfach nur als historisches Ereignis an, aber man sagt, mit meinem Glauben hat es bitte nichts zu tun. Dann geht uns auch Faszination verloren. Richtig spannend wird die Weihnachtsgeschichte dort, wo beides zusammenkommt. Wo wir merken, das ist wirklich passiert und es hat was mit unserem Glauben zu tun. Bei Larissas Gespräch mit dem Seelsorger, ganz am Schluss, vielleicht erinnern Sie sich, da hat man, finde ich, was davon spüren können, was die Weihnachtsgeschichte an Faszination auslöst. Dort, wo Weihnachten eben eine persönliche Bedeutung im Leben bekommt, dort wird die Faszination noch mal viel größer, als wenn man sie nur als historisches Ereignis ansieht. So wie es vielleicht der Astronom macht oder ein Historiker. Wenn man das nur so machen würde, dann würde die Weihnachtsgeschichte blass bleiben. Oder wenn ich jetzt sagen würde, ich muss es halt glauben, aber ich frage mich gar nicht, ob es wirklich passiert ist, dann würde die Weihnachtsgeschichte auch ein Stück weit blass bleiben. Richtig spannend und faszinierend wird die Weihnachtsgeschichte dann, wenn ich verstehe, das ist damals wirklich passiert, aber ich kann es trotzdem glauben, weil es damals passiert ist. Das Spannende ist ja gerade, dass unser christlicher Glaube sich nicht auf irgendwelche vagen Dinge bezieht, sondern auf etwas, das geschichtlich nachprüfbar ist, auf geschichtliche Ereignisse, das nichts Theoretisches ist. Gott ist nichts Theoretisches, nichts, was wir uns denken müssen. Er ist in unserer Welt und in unserer Geschichte und hier wirkt er auch. So wird Weihnachten wirklich faszinierend. Und auch wenn wir es jetzt circa 2020 Jahre, nachdem es geschehen ist, feiern, ist Weihnachten nicht nur eine Geschichte von gestern, sondern es ist eine Geschichte, die bis heute wirkt. Da ist nicht nur Jesus damals in die Welt gekommen, sondern er kommt auch heute in dein Leben, in deinen Glauben. Und das verbindet die Geschichte von damals mit deinem Leben heute. Das ist das, was die Weihnachtsgeschichte wirklich faszinierend macht. Amen.